Hallo und herzlich willkommen zur Flimmerstunde. Ich bin Julia, mit mir im Studio sind
Franzi, Lisa und Cora.
Sufi, genau, so viele Frauen, weil wir gucken immer noch Filme, die als feministische Filme gelten oder die uns interessant vorkommen, weil interessante Frauenfiguren eine wichtige Rolle spielen. Heute haben wir uns dazu entschieden, den Film Rote Sonne zu schauen. Das ist ein deutscher Film aus dem Jahr 1970 in München gedreht und der Regisseur heißt Rudolf Thome. Er gilt als feministischer Film, kann man zumindest in Wikipedia nachlesen. Deswegen bin ich auch so ein bisschen drauf gekommen, den mit in die Auswahl zu nehmen. Und ich würde sagen, wir versuchen den Film erstmal so ein bisschen einzuordnen. Also 1970 oder 69 gedreht, deutet ja schon so ein bisschen auf diese 68er-Bewegung. Junge Menschen wollen sich befreien, wollen die Nazi-Altlast hinter sich werfen und alles ganz anders machen und Party feiern und Drogen nehmen und sowas. Wer die Serie auf Amazon Prime gesehen hat, Schickeria, das ist so eine vierteilige Doku-Serie über die Zeit in München, also eine wichtige Rolle spielt zum Beispiel Iris Berben in dieser Zeit. Die erzählt dann auch ganz viel, was sie da so umgetrieben hat. Da kann man sich das alles nochmal ganz schön zeigen lassen oder es wird ein bisschen plastischer vielleicht auch, wie die Zeit so gewesen ist, wer die Leute waren in München in dieser Zeit, was die so gemacht haben, wofür die sich interessiert haben. Und offensichtlich gehörte da Rudolf Thome auch mit hinein. Ich habe gelesen auf Wikipedia nur ganz kurz, dass er da auch studiert hat an der Ludwig-Maximilian-Universität.
MLU, Maximilian-Ludwigs-Universität.
So. Genau, habt ihr noch Ergänzungen dazu?
Na, also was ich noch mitgelesen habe, ist, dass er in vielen seiner Filme eigentlich immer die gleichen Schauspielenden dabei hatte. Also beispielsweise Iris Berben, Uschi Obermeier und Marquard Bohm, die ja jetzt bei unserem jetzigen Film auch mitgespielt haben. Adriana Alteras ist mir noch aufgefallen, mit der ich mich auch schon mal beschäftigt habe. Und er hat viel von diesem 68er-Bewegung, München-Kommunen-Vibe, hat er immer irgendwie mit in seine Filme reingebracht. Also das hat man dann auch schon gemerkt.
Das fühlt sich ja auch so an, also wenn man das hört und diese ganzen Figuren, Biografien und so weiter miteinander vergleicht, als hätten die sehr viel Zeit miteinander einfach verbracht. Freizeit auch und Ideen ausgeheckt und dann auf die, als wären die dann auf die Idee gekommen, lass uns doch mal einen Film machen. So fühlt sich das auch ein bisschen an, ne, wenn man den Film geschaut hat. Rote Sonne. Genau, Uschi Obermeier, ich weiß gar nicht, so eine riesenbekannte Person ist sie für mich gar nicht. Also ich bin auf den Namen auch erst durch diese Doku-Serie Schickeria gekommen, aber sie muss eine schillernde Person gewesen sein in München des Jahres 1970. Wie Iris Berben über sie gesagt hat, das hübscheste Gesicht hatte sie von uns allen. Hm. Und genau, man kann auch nachlesen, sie hat als Model gearbeitet und hat vor allen Dingen einen Namen sich gemacht, weil sie ja irgendwie die Liebhaberin von so diversen berühmten Persönlichkeiten war, wie Mick Jagger und Jimi Hendrix. Und Kommune 1 hat sie auch gelebt dann in Berlin später, nach ihrer Zeit in München. Sie ist geborene Münchnerin, hat halt hier mit Rudolf Thome zwei Filme gemacht, glaube ich, oder noch mehr. So viele waren es gar nicht.
Sie selber, die hat ja nur, ich glaube, in 7 Filmen oder so mitgespielt. Halt 70er. Dann hat sie so ein bisschen Zeit für sich selber gebraucht. Also sie ist beispielsweise mit einem Bulli einmal quer durch die USA getrampt und so.
Also sie hat dann das Deutschland hinter sich gelassen.
Komplett. Genau, und dann hat sie, ich glaube, in den 90ern hat sie nochmal 2 Filme oder sowas gedreht. Ja.
Also schon eine interessante Persönlichkeit, wenn man so will. Also macht 7 Filme, weil sie Bock drauf hat und dann ist sie erstmal weg. Und hat ja so voll den Fame und dann lässt sie das alles komplett hinter sich. Ja. Interessante Frau auf jeden Fall. Genau, was gibt es noch vielleicht zu sagen? So. Ich finde München, es hat ja immer so was ein bisschen Langweiliges oder so Biedermeierliches an sich, aber wenn man überlegt, dass ja auch Freddie Mercury lange Zeit in München gelebt hat und so und dann sich ein bisschen näher damit beschäftigt, Werner Fassbinder kommt auch mit aus dem Dunstkreis und noch ein paar andere total interessante Regisseure, die eigentlich nicht so den klassischen deutschen Film gemacht haben, sondern fast schon so ein bisschen den Arzi-Film. Hast du das Zitat nicht vorhin gebracht? Der wichtigste unbekannte Regisseur Deutschlands,
Rudolf Thome. Ja, genau, Rudolf Thome wurde so bezeichnet, weil seine Filme anscheinend in diesem ganzen Kreis eigentlich relativ gut ankamen, sag ich mal. Aber so im großen Feld ihn einfach niemand so richtig kannte. So, und dadurch, ja, der wichtigste unbekannte Regisseur Deutschlands.
Also zu der Entstehungsgeschichte von Rote Sonne habe ich jetzt nicht so viel gefunden, außer dass es eben Rudolf Thomes zweiter Film gewesen ist und bereits in seinem ersten Film, der Detektive heißt, ein Jahr vorher ist er erschienen, da hat Uschi Obermeier auch schon mitgespielt. Also ne, da verdichtet sich so die Idee, dass die das einfach Bock drauf hatten. Und zumal ja, nachdem wir jetzt Rote Sonne gesehen haben, mit wenig Drehorten, also eigentlich spielt er ja fast nur in dieser Wohnung. Es ist eine Frauen-WG, da kommt man schon auf die Idee, hier sind irgendwie Leute am Werk gewesen, die wirklich Bock hatten und mit ganz, ganz wenig Mitteln so einen Film hier rausgeschustert haben. Heute würde man wahrscheinlich Trash oder Low-Budget oder irgend sowas dazu sagen.
Ja, also das Low-Budget, das sieht man dem Film halt auch an, weil halt einfach so wenig passiert. So, und wenig Mittel oder Special Effects, die sind derzeit halt eh... Das ist erst alles so entstanden und so, aber da wurde halt auch sehr sparsam mit umgegangen. So.
Ich wollte gerade noch hinzufügen, dass die Entstehung halt auch damit zu tun hat, dass auch dieser Marquard Bohm auch schon in diesem Detektive-Film mitgespielt hat und Rudolf Thome dann sich dachte, er möchte gerne einen Liebesfilm drehen, eine Liebesgeschichte und möchte unbedingt die beiden, also auch Uschi Obermeier, mit dabei haben. Genau, und da waren dann noch zwei weitere Sachen, die ihn inspiriert haben, nämlich einmal von den SDS-Frauen, also Sozialistische Studentenbewegung. Genau, da ist ein Pamphlet aufgetaucht oder wurde abgedruckt im Spiegel, das hatte er gelesen. Und es gab noch eine Autorin namens Valerie Solanas, die das Scum-Manifesto geschrieben hat. 1968 wurde das veröffentlicht. Hat auch einen Anschlag auf Andy Warhol verübt und wollte ihn umbringen. Genau, war wohl eine extreme Feministin. Als Rudolf Thome sich mit diesen beiden Dingen beschäftigt hat, ist er selber zu dem Schluss gekommen, dass Männer ziemliche Schweine sind, was er dieser Zeit halt auch zuschreiben würde. Heute würde er das nicht mehr so ausdrücken, aber damals fand er das absolut zutreffend und hat sich dann gedacht, okay, da mache ich jetzt einen Film zu.
Ich finde es hier ganz interessant, ihr könnt bei Wikipedia selber mal nachgucken, aber da ist so ein Zitat eben aus diesem SDS-Manifest abgedruckt, mit Einsen und Nullen. Der lautet, befreit die sozialistischen Eminenzen von ihren bürgerlichen Schwänzen. Gibt es da nicht so Parallelen, Lisa, zu dem Promising Young Woman vielleicht?
Ganz ehrlich, jetzt wo du das sagst... So ein bisschen schon. Also ich habe das Gefühl, das ist so dieses, dass die Frauen einfach so ein bisschen die, ich weiß gar nicht, ob man das Wort hier am Radio nennen darf, ich sag's einfach, die Schnauze voll haben von diesem ständigen, die werden hier nicht unbedingt nur unterdrückt, sondern halt einfach, hier wird denen gesagt, was sie zu tun haben und hier und hier und hier und die Männer dürfen machen, was sie wollen und werden dafür nicht belangt. Bei Promising Young Woman ist es ja auch so eine Racheaktion so in dem Sinne. Und hier, man kann ja eigentlich auch schon fast sagen, das ist so eine Racheaktion. So, die Männer, die haben uns verarscht, also bekommen sie halt jetzt ihr das, was sie angeblich verdienen.
Genau. Wir sprechen über den Film Rote Sonne. Das ist ein deutscher Film aus dem Jahr 1970. Haben wir gerade schon sehr durchgesprochen, was das bedeutet eigentlich. Aber worum geht's in dem Film? Wer hat Lust? Franzi macht das.
Ja, also in dem Film Rote Sonne geht es um Thomas. Thomas kommt von Hamburg nach München und trifft da seine alte Freundin Peggy. Und Peggy wohnt mit drei ihrer Freundinnen in einer WG. Und da Thomas gerade keine Bleibe hat und sich auch kein Hotel oder sowas suchen will, denkt er sich, cool, bei Peggy ist Platz, da kann ich ja dann mal mit reinschlüpfen und wohnt dann eben bei dieser Frauenrunde in der WG. Und die drei Frauen, Peggy, Sylvie, Christine und Isolde haben einen Pakt miteinander geschlossen. Also Silvis Verlobter hat sie betrogen, sie hat das herausgefunden und war dann so wütend, dass sie ihn vom Balkon gestoßen hat. Ja, der ist dann eben gestorben und alle waren irgendwie dabei und haben dann der Polizei erzählt, das war aber ein Unfall, und sind dann damit durchgekommen und haben dann sozusagen einen Pakt geschlossen. Alle Männer sind doof. Und wir schließen jetzt den Pakt, jeder von uns darf nur noch 5 Tage mit einem Mann zusammen sein, bis sie ihn dann schließlich umbringen muss. Genau, um sich dann sozusagen zu rächen an den bösen Männern, die ihnen Unrecht tun. Und jetzt ist aber eben dieser Thomas in ihrer WG und naja, Peggy muss sich eben auch an diesen Pakt halten. Und dann sagen sie zu ihr, Peggy, du bist jetzt schon so ein paar Tage mit Thomas zusammen, der muss jetzt mal weg. Und dann, genau.
Und parallel findet er ja auch noch so ein bisschen dieses Geheimnis raus, ne?
Genau, also er findet dann natürlich heraus, was da im Busche ist. Ja, und wie es dann endet, das weiß ich nicht, sollten wir vielleicht lieber nicht spoilern. Genau, also wir begleiten Thomas, wie er diese WG kennenlernt und genau, die Damen planen dann aber auch noch so einen Bombenanschlag und bauen eine Bombe, machen so Probesprengungen und so. Es ist ein bisschen verrückt. Dieser Bombenanschlag wird dann irgendwie vereitelt. Genau, irgendwie so.
Ja. Klingt alles sehr aufregend, wie du das erzählst.
Es ist irgendwie, ja, habe ich es jetzt, glaube ich, ein bisschen aufregender erzählt, als es vielleicht ist.
Also ja, weil wir dazu neigen, das dramaturgisch zuzuspitzen, ne? Und Spannung reinzubringen. Ja, genau. Es ist aber etwas, was der Film eigentlich nicht hat. Können wir ja hier schon mal festhalten.
Ja.
Er ist relativ spannungsarm erzählt und das ist auch weird ein bisschen, oder? Cringe. Also insgesamt haben wir ja auch gesagt, dass der Film sehr viele cringige Momente hat. Genau, aber wollen wir vielleicht zunächst einmal über die Frauen-WG sprechen? Treffen wir bestimmt schon auf einige dieser merkwürdigen Momente. Genau, 4 Mädels wohnen da in dieser Wohnung. Also das Erste, was mir da dazu einfällt, wenn ich zurückdenke an diese Wohnung, sie ist sehr farbenfroh, also du hast diesen langen, komisch beleuchteten Gang mit roten Wänden und da gehen dann ganz viele Zimmer von ab, die in unterschiedlichen Farben gestrichen sind, damit man auch ein bisschen Orientierung vielleicht hat, in welchem Raum sind wir gerade. Aber das Interessante ist, dass es eigentlich wurscht ist, weil die so nicht personalisiert sind, die Räume. Also man hat keine persönlichen Gegenstände drin, sondern nur Stühle und Betten eigentlich. Und sie sagen ja auch selbst, die Mädels, sie ist egal, sie schlafen da, wo gerade das Bett frei ist. Und dadurch hat das eine ganz merkwürdige, weiß ich nicht, also ich finde die Dekoration sehr merkwürdig, sehr unterkühlt auch, unpersönlich und doch so farbenfroh gleichzeitig. Weiß nicht, wie es euch da ging.
Ja, beispielsweise das Prinzip mit dem, ja, man schläft gerade da, wo frei ist, das hat auch so ein bisschen so was Kommunhaftes. Mhm. Also ist vielleicht auch angelehnt an dieses 68er-Ding und ja, wir leben unser Leben und mal gucken, wenn jetzt jemand, und dieser Thomas, als er sich da eingenistet hat, der hat ja dann auch, ja, das Bett ist belegt, dann lege ich mich halt zu der anderen ins Bett, passt schon. Also da wurde dann halt aber auch nicht mehr so wirklich drauf eingegangen. Das war einfach selbstverständlich, so gefühlt. Das fand ich ganz interessant. Und das mit der Deko, da, also ich finde, das könnte halt auch so ein bisschen so Konsumkritik sein. Weil beispielsweise allein schon Poster an der Wand, da ist dann entweder irgendwas drauf, was Filmposter oder was weiß ich nicht was. Das ist dann auch irgendwie schon wieder so was Kommerzielles oder generell halt einfach, das ist etwas Materielles, etwas zum Anfassen und so. Und das könnte dann auch so im Sinne so eine Art Kritik sein. Wir brauchen das alles gar nicht. Wir haben unser Bett, in dem wir schlafen können. Wir haben unsere sperrige Küche, wo man isst oder auch nicht isst. Man hat es nie gesehen. Und viel mehr brauchen wir auch eigentlich gar nicht. Ein paar leere Räume, also komplett leere Räume. Das ist auch weird, weil heutzutage ist man froh, wenn man überhaupt einen Raum hat, in dem man wohnt. Und die haben da irgendwie so 10 Räume und davon sind irgendwie die Hälfte unbenutzt. Also es ist ganz, ganz, ganz weird, aber irgendwie auch, also ich fand es verständlich. So.
Also ich war von dieser Wohnung irgendwie anfangs total irritiert, weil die so groß war und ich mir dachte, ist das jetzt vielleicht eine ganze Etage in irgendeinem Hochhaus oder so, bis ich irgendwann mal gecheckt habe, dass es eben irgendwie ihre komplette Wohnung ist, weil die halt so einen Flur hat, der aber irgendwie aussieht wie so ein, naja, eben wie in so einer Etage von so einem Mehrfamilienhaus oder so.
Wo dann also, erstmal noch die einzelnen Wohnungen weggehen.
Genau. Ja. Deswegen war ich erstmal ein bisschen irritiert. Ist das jetzt die ganze Wohnung oder warum ist die so groß? Keine Ahnung. Ja, also musste ich auch erstmal mich dran gewöhnen. So.
Genau, aber vielleicht kommt die Größe halt durch diese Leere, ne? Dass man diese Räume dann ja auch immer leer sieht oder beinahe leer sieht.
Ja.
Wird die nochmal größer.
Also wäre da wenigstens nochmal ein bisschen anderes Leben drin gewesen, zum Beispiel in Form von Pflanzen, kann ich mir vorstellen, dann hätte die Wohnung auf einmal ganz voll ausgesehen, aber so war die einfach leer und charakterlos wie, ja, vielleicht auch einige der Figuren.
Ja, das kommt ja noch dazu, ne, dass man die halt, was haben die da eigentlich so gemacht in ihrer WG? Also man hat, es gibt eine kleine Szene in der Küche, das ist aber eine Verhörszene und die sieht ja auch so aus, als ob die nie benutzt wird. Ein total hässlicher, ungemütlicher, unpraktischer Raum. Und dann, was mir auch noch aufgefallen ist, nicht nur, dass eben persönliche Gegenstände fehlen, aber diese Frauen haben auch keine Schminkutensilien oder Kleiderschränke oder irgend sowas. Das gibt es einfach komplett gar nicht. Oder also irgendwas, was du denen eben auch zuschreiben würdest. Genau, und du sagst halt auch, die sind so ein bisschen charakterlos vielleicht auch, also finde ich auch. Also ich finde die in der Zeichnung, auch in der Geschichte, also die handeln im Grunde ja auch nicht wirklich so, dass man die groß unterscheiden könnte voneinander. Also es gibt so kleine Momente, aber sind das für euch da wirklich richtige Figuren, richtige Persönlichkeiten, wenn wir jetzt versuchen wollen, die mal so zu fassen?
Also mir fiel es sehr schwer, mir die Namen zu merken von den Figuren, was ja vielleicht auch dafür spricht, dass man eben nicht so ein Alleinstellungsmerkmal jetzt für jede Figur hat. Also Peggys Namen konnte ich mir ganz gut merken, weil eben Thomas immer wieder ihren Namen gesagt hat und weil die halt eher mit ihm so zu tun hatte. Aber bei den anderen dreien fiel es mir ein bisschen schwer, mir zu merken, wer ist jetzt wer. So.
Ich fand es auch schwer, eine Verbindung zu den Figuren herzustellen. Also im Prinzip war es mir letztlich egal, was mit den Figuren passiert. Also ob sie jetzt leben oder sterben, ob die arbeiten gehen, die ganze Zeit rauchen, trinken, keine Ahnung. Also es war einfach so, also es hat mich nicht berührt.
Das stimme ich zu. Also wirklich so dieses, ja, wirklich dieses, dass es einem nicht berührt, das safe. Aber ich muss gerade noch dran denken, eine Figur wird ja dann so griffig, wenn sie ja bestimmte Alleinstellungsmerkmale, Charaktermerkmale oder irgendwie sowas in die Richtung hat. Und Peggy hatte das für mich so ein bisschen. Also Peggy war diejenige, die in diesem Club da gearbeitet hat. Peggy ist immer mit diesem Käfer da rumgefahren. Peggy hatte was mit diesem Thomas. Peggy hatte so halt durch ihr Aussehen mit diesen voluminösen Haaren und so. Die Isolde hatte für mich auch so Charaktermerkmale, weil sie immer die war, die von den Vieren einfach immer ein bisschen am unsichersten war von allen. Die auch am gebrechlichsten war, jetzt in Bezug auf Thomas' Verhöraktion und so. Aber
ja, sie hatte sich ja auch in den einen Mann ein bisschen verliebt. Und
ja, genau.
Dann sollte der halt weg. Und
das, ja, also das war so eine, die Emotion, die kam nicht rüber, machen wir uns jetzt hier nicht vor. Aber die sollte zumindest irgendwie eine Art von Emotion zeigen. Aber bei der Christine und bei der Silvi da habe ich auch, also bis zum Schluss habe ich die beiden vertauscht, die Namen vertauscht. Und die waren für mich auch relativ ähnlich. Die waren halt einfach da, die waren sollten beide taffe Frauen darstellen. Die gerne mal, also die ohne Rücksicht auf Verluste hin und wieder mal irgendeinen Typen abknallen oder so. Aber, also wir wissen nicht, was die für Hobbys haben, was die für arbeiten. Die sehen alle komplett gleich aus, indem die halt alle einen ähnlichen Stil an Klamotten getragen haben.
Mini-Röckchen immer und durchscheinende Blüschen.
Ja, genau, aber halt auch alle vier sozusagen. Aber vielleicht liegt das auch daran, weil die sich ja alles teilen sich auch die Klamotten. Die haben ja auch alle die gleiche Kleidergröße. Also, ja. Also das hat mir dann auch ein bisschen, ich will aber nicht sagen, dass es mir gefehlt hat, weil es wäre auch wieder komisch, wenn die plötzlich alle eine Charakterbeschreibung haben.
Mir ist gerade noch eingefallen, dass Isolde hatte sich einmal selber noch eine Charakterbeschreibung gegeben. Ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber es war ungefähr sowas wie, vielleicht bin ich einfach zu zart beseitet, weil sie sich ja selber da sozusagen dafür kritisiert hat, dass sie nicht gut damit zurechtkommt, dass die Männer halt immer umgebracht werden. Ja. Und ich finde das eigentlich voll krass, weil es ist ja ein menschlicher Zug, sage ich mal, zu sagen, hey, ich möchte das eigentlich nicht. Und ja, da wird es halt so, oh, ich bin vielleicht zu schwach und kann das nicht ertragen, deswegen.
Und bei Peggy würde ich vielleicht noch anmerken, dass sie halt auch ein bisschen ambivalent darüber kommt, gerade weil sie auch mit dem Thomas, manchmal will sie ihn wegschicken, geh endlich, und dann küsst sie ihn wieder und weiß noch nicht so richtig. Sie sagt auch relativ am Anfang, was soll ich mit ihr nur machen? Ich weiß es nicht.
Wobei es bis heute noch nicht geklärt ist, ob dieses Küssen wirklich Küssen war oder irgendwas anderes. Denn es war sehr undefinierbare Handhabung zweier Menschen, die miteinander irgendwas machen wollten. Aber man hat nicht so richtig verstanden, was die miteinander gemacht haben. Weil die hatten ihre Köpfe irgendwie, weiß ich nicht, das hat nicht so richtig hingehauen.
Schlechte Schauspielerführung hier.
Also ich habe bis vor einem Jahr das Wort Cringe nicht benutzt, weil ich das relativ unnötig fand. Aber das ist ein guter Film, um das zu benutzen, dieses Wort. Ja, aufgrund dieser Szenen.
Na, zumal die häufig da sind, diese Cringe-Situationen. Ja, weil wir sie ja auch oft barbüßig sehen, so kurz zumindest, blitzt es immer mal wieder auf. Ich wollte sagen, vielleicht ist das immer noch ein Unterschied, sich nackt zu zeigen oder eben wirklich auf Tuchfühlung mit einem anderen Menschen zu gehen und den wirklich so sexuell, weiß ich nicht, ob das, ne, das waren ja keine Profi-SchauspielerInnen, ob das eine Rolle spielt oder ob letztendlich, ne, dieses Unterkühlte eben auch in den Beziehungen, ob das nicht auch durchaus Thema in dem Film ist. Egal wie, es ist cringe. Halten wir das so fest. Ich habe aber noch ein anderes Thema zu den Frauen, weil die nämlich jetzt in der Wohnung wirklich das Einzige, was sie tun, in den Betten rumkullern und rauchen und einmal, glaube ich, auch frühstücken. Also es ist wirklich eher sehr reduziert, was sie da tun. Aber es gibt ein was da ausbricht, nämlich sie sitzen da alle auf dem Teppich und bauen eine Bombe. Und das ist so dass der einzige Moment und die Tanzszene vielleicht auch noch, wo alle vier wirklich was Gemeinsames tun und wirklich so in sich drin sind und da rumfummeln an dieser Bombe und so. Und man da irgendwie als Zuschauer auch nicht so richtig versteht, was machen die da eigentlich. Aber man sieht, die sind zusammen irgendwie. Sie arbeiten an einem Plan.
Ich war gerade mega cool, als du das gesagt hast mit dem Rumfummeln. Sie fummeln in der Einzelnen an der Bombe rum, aber ja später ja auch mit dem Typen dann. Dann er ist ja mit dabei.
Fummeln und sie auch rum.
Und dann fummeln sie an dem auch rum. Also es ist eigentlich egal, so, ob Mann oder Bombe, Hauptsache die haben was, woran sie rumfummeln können.
Und zwar alle vier zusammen.
Genau. Ja, ja. Ich will aber noch auf ein was hin mit der Bombe, ne? Weil das hatte ich in dem Moment auch, Mann, das ist ja fast schon, also Männer morden, also sie auf die Abschussliste setzen, das Wort fiel auch in dem Film, fand ich sehr gut, ist ja das eine, aber am Ende eine Bombe bauen, das ist ja schon terroristisch, ne? Und wenn man zurückdenkt, 1970, kommt einem ja auch irgendwie die RAF in den Sinn. Aber wir haben nachgeguckt, die RAF gab es gar nicht, noch nicht, als dieser Film entstanden ist. Kann man sich ja fragen, ob die nicht vielleicht auf die Idee.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht war der Film der Auslöser.
Oh mein Gott. Genau, aber fandet ihr das terroristisch? Wie geht's euch
damit? Es ist für mich null rübergekommen, weil das halt einfach so schlicht und emotionslos so alles erzählt wurde. Also, ich muss da gerade die ganze Zeit dran denken, die Isolde hat sich als sentimental befunden, weil sie Bedenken hatte, Menschen umzubringen. So, oder weil sie sich verliebt hat oder sonst was. Das sind eigentlich beides Sachen, die bei einem Menschen normalerweise immer vorkommen. Man hat Bedenken, wenn Menschen umgebracht werden, vor allem wenn man es selber tut. Man verliebt sich und sonst was. Und hier wurde das als so was Schwaches dargestellt. Und alle anderen Frauen so als total so, kein Problem für mich und so. Das ist ja eigentlich das Komische. Das ist ein ganz anderes Level an, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um? Wie fühle ich bestimmte Situationen und so? Und dieses Bombenbauen, das war dann so dieses, ja, das ist eh gerade so alles realitätsfern, dann können sie von mir aus auch eine Bombe bauen. Was auch immer mit der passiert, ja, okay. So war das für mich.
Also ich finde auch, dass diese Bombe und das Motiv, was hinterher beschrieben wird, wieso sie zum Beispiel die Männer umbringen, also das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Also einerseits sagen sie, dass die Männer die Bösen sind und total schrecklich und deshalb wollen sie sie umbringen. Das kann man dann vielleicht noch nachvollziehen, so als Motiv. Aber wieso sie dann jetzt eine Bombe bauen, um dann irgendwie möglichst viele Menschen zu töten und vielleicht auch nicht nur Männer, das leuchtet mir jetzt irgendwie nicht so ein. Also ja.
Das wird in dem Film auch überhaupt null thematisiert, ne?
Stimmt, ja. Man weiß auch gar nicht, wo die Bombe installiert wurde, oder?
Mhm. Ja, irgend so ein Haus, keine Ahnung. Ja. Ja, sie sagen auch nicht, warum gerade da.
Das ist ziemlich random. Irgendwie.
Also ich finde aber diese Szene, wo sie die Bombe bauen, da kann man so ein bisschen die Dynamik der Gruppe erahnen. Also man kann so ein bisschen gucken, wer hat in der Gruppe welche Aufgabe zum Beispiel. Also so, es gibt halt welche, die eher aktiv bauen. Also zum Beispiel Peggy weiß, wie viele Komponenten man von was nehmen muss, damit die Bombe halt auch funktioniert. Und ja, die andere führt dann eben ihre Anweisungen aus. Also ein bisschen Gruppendynamik kommt da schon durch. Aber ja, warum die Bombe sein muss, das ist irgendwie, ja.
Na, weil das sind halt aufgeklärte Frauen, die kochen halt nicht zusammen, sondern die machen eben, die bauen zusammen Bomben.
Ja.
Das.
Okay.
Weil letztendlich hat ja diese Szene keine andere Bedeutung, außer dass du sie in Tätigkeit miteinander siehst. Und das zeigt der Film nämlich ansonsten auch sehr eher selten. Hm. Würde ich, also keine Ahnung. Das ist der Ersatz für das gemeinsame Kochen. Oder das gegenseitig schminken und Klamotten raussuchen. Weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ein, was fällt mir gerade noch ein, woran ich gedacht habe bei dem Film auch, ist noch ein anderer Film von Quentin Tarantino, nämlich Death Proof. Das sind ja auch Girls in der Hauptsache zu sehen, die mehr oder weniger zusammen rumhängen, einmal in einem Auto in der meisten Zeit und in einem so ein Club. Aber alleine so, wie die miteinander reden und eben, ich glaube, bei Tarantino kiffen die irgendwie auch und machen dann halt so diese typischen Tarantino-Kiffergespräche und hängen halt einfach nur rum miteinander und das passiert nicht viel. Daran, also als hätte Tarantino Rudolf Thomas Film gesehen und hat sich inspirieren lassen, zumal ja auch der Mustang noch eine Rolle spielt. Sowohl in dem einen als auch in dem anderen Film mit Männern zu tun hat natürlich und ein Auto. Ich mag das ja, wenn Autos eine Rolle spielen im Film. Und wir hatten noch einen VW Käfer. Ne? Der Mustang, der ist ja auch bei Tarantino so ein bisschen wirklich ein Männlichkeitssymbol. So dieses Auto mit dem Pferd und es hat Power und ist mega breit und so. Ne? Lass uns doch mal über die Männer sprechen. Also die meisten Männer in Rote Sonne spielen ja nicht wirklich eine Rolle. Ja, sie sind kurz da und dann auch schon wieder weg. Außer Thomas. Genau. Lass uns doch mal ganz kurz über die anderen Männer sprechen, bevor wir zu Thomas kommen.
Ja, also die anderen Männer sind meistens immer irgendwelche, die von den vier Frauen irgendwann mal kennengelernt wurden. Und ja, eventuell 5 Tage und nicht mehr bei den Frauen waren. Aber vor allem der Typ mit dem Mustang, ich weiß gerade gar nicht mehr so richtig, wie der heißt, der war auch so, der war im Anzug, der hatte große Klappe, der hat dann so Sätze rausgehauen wie, sie wollte eine Runde in meinem Mustang drehen, sie steht drauf, alle stehen drauf, sowas halt. Und da hast du halt eigentlich nur, also du hattest noch einen anderen Mann, der hat auch wieder natürlich so Anzug und ach, der ist ja so reich und was weiß ich nicht. Also da hast du wirklich so dieses Klischee oder dieses Stereotyp von einem Mann, den die Frauen ja eigentlich haben wollen. Ich rede jetzt von reinen Stereotypen. Also wirklich erfolgreich, viel Geld, tolles Auto und so weiter und so fort. Aber die Frauen wollen die nicht. Und das finde ich ganz interessant. So, die nehmen die quasi als Lustobjekt, nenne ich es jetzt mal. Also die schlafen dann halt mit denen. Ja, und dann ist vorbei. So. Und das fand ich nämlich auch interessant, weil die Silvi beispielsweise, die hat quasi dann die Männer objektifiziert so ein bisschen, indem sie beispielsweise auch sowas gesagt hat wie, ich werde zu nachlässig, ich sehe zu wenig auf die Qualität. So, und das fand ich, das war so ein Satz, der war sehr einprägsam für mich, weil das, was sonst immer andersrum passiert, das wurde jetzt quasi von ihr mal halt auch so gesagt, ne? Das fand ich sehr interessant.
Ja, also sonst erfährt man eigentlich über diese anderen Männer überhaupt nichts. Also man weiß nicht, wo die herkommen, also woher sie die Frauen kennen. Aber was mir gerade auch noch eingefallen ist, dass alle, oder zumindest am Anfang gibt es einen Mann, heißt der Howard, der dann Thomas ganz stolz erzählt, er hätte sich verliebt in Isolde und er aber auch tatsächlich glaubt, dass sie ihn aber auch gerne mag. Also damit spielen sie halt auch so ein bisschen, dass sie den Männern aber auch tatsächlich auch vorgaukeln, dass sie sie auch gut finden. Obwohl es vielleicht bei Isolde tatsächlich so war, das weiß man nicht so. Aber ich denke, dass sie halt eben auch ihre Reize, die sie haben, dafür einsetzen. Und aber die Männer dann tatsächlich auch alle so dargestellt werden, als würden sie da natürlich auch drauf reinfallen. So. Also sie durchschauen das natürlich nicht, dass die Frauen nur mit ihnen spielen, um sie dann umzubringen, sondern ja, denken tatsächlich, das wäre Liebe. Und die werden jetzt heiraten. Also,
wohlgemerkt ja. Nach 4 oder 5 Tagen schon.
Aber das war nur bei Howard so. Ich fand die anderen Männer, die waren alle sehr von sich überzeugt, dass sie so tolle Hengste sind, wie der Mustang da auf dem Auto. Das, wie kann das sein, dass die Frauen nicht auf mich stehen? Also ich glaube, der Satz kam auch mal. Ne? Und dann haben sie die Mädels auch gerne mal mit, du bist aber schwierig oder sowas, haben die denen ins Gesicht gesagt, wenn die mal ein bisschen komisch reagiert haben. Also das waren alles im Großen und Ganzen, außer vielleicht Howard, vielleicht, der war vielleicht nett, aber den hat man ja auch nur eine halbe Minute nett gesehen. Waren das schon echt Idioten so. Wir haben alle immer gestöhnt über diese Männer, als wir da auf dem Sofa saßen. Keiner von uns fand diese Männer toll, oder?
Ja. Und ich find das gerade einfach interessant mit dem Vergleich von den halt Autos halt auch. Dieser Ford Mustang wirklich als so ein männliches Symbol, dann dieser eine komische Typ mit seinem roten
Sportwagen.
Roter Sportwagen. Und dann hast du den kleinen Käfer so als Gegenbild, der von den Frauen gefahren wird, der relativ klein war, der so knubbelig ist und auch relativ langsam fährt im Vergleich zu dem Mustang und so weiter und so fort. Das kannst du ja auch so ein bisschen als Vergleich sehen. So wie das gesehen wird von den Männern.
Ja, also klein, rund, gemütlich, ist es lang, schnell und kräftig.
Ja, ja. Was drin sitzt, das ist dann halt die Frage, ne?
Weil ich finde schon, dass die sehr komisch und eher auf mich sehr abweisend, ich wollte die nicht näher kennenlernen, diese Männer. Die waren so, oh, geh mir weg mit denen. Aber wenn ich zum Beispiel an Promising Young Woman denke, da sieht man die Männer ja auch mal nur ganz kurz. Die sind aber netter in dem Film, finde ich. Oder auch, welcher Film mir noch einfällt, ist der mit J-Lo, wo die
Hustlers,
wo die die Tänzerin da, die Männer abziehen, ne?
Ja.
Kreditkarten und den.
Ja.
Genau, da finde ich die Männer auch immer noch relativ nett dargestellt.
Ja, ich glaube, das aber ist aber dieses, das ist auch wieder so ein Generation-Ding. In den 70er Jahren durften die Männer auch öffentlich absolute Arschlöcher sein, aber ich glaube, aufgrund der Sozialisation war das auch so ein bisschen, wenn ein Mann eine Frau objektifiziert hat, dann hat die Frau das vielleicht auch angenommen, bis zu einem gewissen Punkt. So, also Frau, mach mir was zu essen oder so, war damals vielleicht sogar noch normal. Und jetzt ist es irgendwie so, jetzt in der modernen Zeit hast du ja immer noch das Problem mit patriarchalen Strukturen. Das wird aber anders gezeigt im Sinne von, dass Männer sich natürlich sehr gentlemanlike geben können und aber hintenrum halt richtige Arschlöcher sein können. So, und das wird natürlich dann auf die Zeit, je nachdem wann auch der Film gedreht wird, halt auch angepasst. Also von daher macht das für mich auch voll Sinn.
Na jo, komm mal zu Thomas. Also auch bei dem haben wir immer, oh nee, gedacht und viel auch ausgesprochen. Und geh doch jetzt mal endlich, wenn Peggy ihn mal wieder gebeten hatte zu gehen.
Ja, ich fand Thomas war auf mich ein sehr unangenehm wirkender Mensch. Also es war wirklich unangenehm, Szenen mit ihm anzuschauen, fand ich. Also ich hatte ein sehr unwohles Gefühl. Der dachte halt, er sieht gut aus, sah meiner Meinung nach jetzt nicht gut aus, das ist auch eine persönliche Meinung. der, ich fand ihn voll unfreundlich, ich fand ihn herablassend. Der hat selber, hat er so einen Typ gespielt, der keine Arbeit hat, der hat sogar gewundert, als das Wort Arbeit gefallen ist.
Ein Gammler.
Genau, als Gammler. Wurde er bezeichnet oder hat er sich, glaube ich, sogar selber bezeichnet?
Was hat er? Naja, wir sehen ihn ja am Anfang, da ist er Mitfahrer.
Ja, genau.
Mitfahrgelegenheit und der Typ sagt das zu ihm, sie sind doch ein Gammler.
Ja, genau. Und kriegt eigentlich nicht so richtig auf die Reihe. Und das fand ich schon sehr unangenehm. Und dann so, wie der mit den Frauen spricht. Also einmal mal, du hast so viele Männer oder komm, mach mal. Der spricht so viel im Imperativ, so viel mach mal, komm mal. Mach doch nicht das oder wo bleib ich jetzt? Und ja, das fand ich sehr, sehr unangenehm.
Ich habe mich auch noch dran erinnert, Peggy hat mal zu ihm gesagt, alles nur halb, so wie immer, als er ja erzählt hat von seiner Mission, da in Urwald aufzubrechen und aber nur an einem Basislager zu bleiben. Genau, und ich hatte mir auch so ein paar Zitate rausgeschrieben von ihm, eben halt dieses, du hast so viele Männer, du bist mit den falschen Männern zusammen, ich wusste nicht, dass du so schwierig bist, flirtest du mit den Männern am Telefon, ja, also immer, oder dann wollte er auch irgendwie die sexuelle Geschichte von Isolde wissen in dieser Befragungsszene in der Küche, ja, irgendwie immer ein bisschen unangenehm, so ein bisschen grenzüberschreitend auf jeden Fall auch. Und was ich ganz interessant finde, das habe ich schon rausgefunden, dass er der Einzige ist in diesem Film, der die Kleidung sozusagen gestellt bekommen hat. Die Kleidung, die die Frauen nämlich tragen, ist aus deren privaten Eigentum und er hat diesen Anzug gekauft bekommen und hat den auch die ganze Zeit über getragen. Er trägt den ganzen Film über diesen Anzug, hat den aber auch nachts in den Bars getragen und deswegen hat er auch irgendwann, ist er mal kaputt gegangen und so und genau, und er trägt den aber weiterhin in diesem Film.
Okay. Und das halboffene Hemd mit dem Mick Jagger-Tuch.
Genau, das hatte aber manchmal eine andere Farbe, ne?
Das stimmt, das war mal blau und mal rot, okay. Ne? Also ich denke auch, diese komische Dominanz gegenüber den Frauen und bei gleichzeitigem Nichtstun, was er da so vor sich herträgt, ist das wirklich ein komischer Mann auch. Ich glaube auch für generell ein komisches Männerbild. Also jetzt nicht nur aus unserer heutigen Perspektive, ich glaube auch damals, aber ich habe mir schon gefragt, ob das ein Frauenschwarm gewesen ist, diese Männerfigur damals, als der Film rauskam. Ne? Also dieses obercoole, gleichzeitig laissez-faire, was er da so vor sich herträgt. Denn die Peggy kann ja nicht von ihm lassen. Auch irgendwie hat die ja auch ein Fable für ihn. Ne? So einerseits will sie ihn rausschmeißen, andererseits nicht. Und ich frage mich da schon, ob so ein Männertyp damals, ob die Frauen auf den gestanden sind. So ein bisschen ist eben Rebellentum und auch nicht so dieses bürgerlich-spießige deutsche Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und Geld verdienen. Er ist ja schon auch irgendwie ein Anti-Mann, so ein bisschen. Weiß nicht, also wir haben das im Vorgespräch jetzt auch nicht wirklich klären können. Und ich glaube, ich würde den Film gerne mit meiner Mutter gucken und sie da mal so ausquetschen. Das ist das Einzige, was mir da einfällt.
Also es war auch für mich so, dass er ja jetzt auch nicht, also man hätte den ja jetzt vielleicht auch anders darstellen können im Kontrast zu diesen Männern, die sie eben umbringen. Also so nach dem Motto, er ist total ein sympathischer Typ und sozusagen, dass man sich dann auch als Zuschauer vielleicht wünscht, auch den, der ist doch nett, den könnte doch jetzt mal nicht umbringen zum Beispiel. Aber das war ja überhaupt nicht so. Also der war unsympathisch und hat sich eigentlich nur in dieser Reihe von den Männern, die da drin vorkamen, sozusagen einfach eingereiht. Und weshalb ich dann am Ende so dachte, ja, ist mir eigentlich auch jetzt egal, ob er überlebt oder nicht.
Wir haben aber, also, ja, wir haben ja. Eigentlich haben wir drauf gewartet, dass er endlich also ich schon.
Ja, also ich habe zwischendrin gesagt, ja, Thomas, jetzt hast du dir zum 5. Mal gesagt, du sollst gehen, jetzt mach's doch einfach auch mal und ja. Dann ist er irgendwie am Ende auch selbst schuld, meiner Meinung nach, wie es dann ausgeht.
Ich finde, das passt ja auch irgendwie zu ihm insgesamt, so, weil er irgendwie immer so ein bisschen lethargisch ist und sein Leben nicht so richtig auf die Reihe kriegt. Und es gibt ja diese eine Szene, da fragt er, was ist eigentlich los mit euch, verdammt nochmal? Und Isolde antwortet so, wir bringen Männer um. Und ja, okay, und er bleibt halt einfach trotzdem, also irgendwie so, ich meine, er ist echt in Gefahr, ne? Und er bleibt halt einfach und legt es einfach drauf an und lässt sich dann irgendwie noch die Brötchen schmieren und Haare föhnen und alles mögliche. Kirche und
es juckt ihn nicht.
Ja, also er hat sein Leben halt so null selber in der Hand irgendwie.
Ja, und auch, dass er das einfach alles tut, ohne sich irgendwie, also man hat nicht den Eindruck, dass er sich da irgendwie schämt für oder so. Oder sich so denkt, oh, eigentlich müsste ich mal was machen aus meinem Leben. Also der ist einfach, der tut es einfach und es ist ihm eigentlich egal, was andere darüber denken, so.
Eigentlich ja genau das, wie es dann bei uns auch war. Uns war es auch egal, ob er lebt oder stirbt. Ihm war es auch selber egal, ob er lebt oder stirbt. Also passt ja perfekt eigentlich.
Ich hatte noch einen Gedanken, dass es so eine umgedrehte Blaubart-Geschichte ist, ne? Dass er dann halt diese vielen Türen, der Gang mit den vielen Türen, aber die hinten, die 13. Tür darfst du nicht öffnen, was Blaubart ja zu seiner Frau sagt. Das kam mir dann immer mal so vor, wie so eine umgedrehte Geschichte, der dann rausfindet, ja, meine Frau mordet Männer.
Das wurde tatsächlich auch in einem Interview mit Rudolf Thoma angesprochen, dass da ja mehrere solche Sachen auftauchen, also einmal Blaubart, Romeo und Julia und Tristan und Isolde und ob das geplant gewesen wäre, aber ist halt einfach, diese Geschichten sind einfach so in den Köpfen der Menschen drin.
Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, eher so ein natürlicher Prozess, dass die Geschichten ja eh mit dir rumträgst und dann wird es hier variiert. Und ich finde ja, die Idee mit der Variation hier in dem Film fand ich echt nett. Also das ist ja wirklich nur so ein kleiner Gedanke, den man da hat und vielleicht nicht mag das an dem Film, dass er da trotz seiner ganz kleinen, ist ja ein kleiner Film, so einfach auch gehalten, dass er trotzdem noch so Momente zum drüber nachdenken hat. Es ist Zeit für das Fazit zu dem Film Rote Sonne von Rudolf Thoma. Ich frage jetzt einfach mal so aus der heutigen Perspektive, genau, was nehmt ihr denn von dem Film mit und vor allen Dingen auch in Bezug auf die Frauen? Also was kann man von diesen Frauen lernen oder können die Vorbilder sein für euch oder so in die Richtung gedacht? Weil ich glaube, den Film haben wir ganz gut auseinanderklamudert, aber was bleibt übrig von dem Film?
Also bezüglich der Vorbildfunktion von Frauen finde ich ein bisschen schwierig, wenn man mal bedenkt, was die Frauen machen in dem Film. Aber da die ja so charakterlos dargestellt wurden, also im Endeffekt waren das einfach nur Körper, die hin und wieder mal so ein bisschen was erzählt haben, kann ich mir schon vorstellen, dass einfach Frauen, die sich ein bisschen identifizieren wollen mit so taffen, starken Persönlichkeiten, nenne ich es jetzt mal, sich durchaus da irgendwie so ein bisschen reinfinden können im Sinne von, die lässt sich nichts sagen, ich könnte mir auch nichts sagen lassen. So, das denke ich schon, dass das auch in heutiger Zeit nochmal funktionieren könnte. Das Problem, was ich einfach habe, ist, dass ich diesen Film schaue mit einer absoluten Emotionslosigkeit, mich nicht reinfinde, also ich finde keinen Zugang so richtig, weil ich halt einfach, ich muss dazu sagen, ich bin halt aber auch, ich habe ein anderes Niveauverständnis von Film, so, oder ein anderes Qualitätsverständnis für Film. Bei mir muss ganz, ganz, ganz viel stimmen, bis ich einen Film gut finde. Das ist ein bisschen so, nennen wir mal Berufskrankheit oder was weiß ich. Das finde ich ein bisschen schwierig, dass der Film läuft und ich nehme das einfach alles so hin. Das ist etwas, das stört mich ein bisschen. Aber ich würde jetzt im Nachhinein nicht sagen, dass es irgendwie total schlechter Film war, sondern ich glaube, wenn man den aus so einem, ich nenne es jetzt mal aus so einer extrem Low-Budget-Perspektive sieht, dann ist das ein solider Film, den man sich durchaus mal angucken kann, sag ich mal.
Ja, also ich würde mich da auch anschließen, also dieser Aspekt, dass es eben Frauen sind, sozusagen, die auf eigenen Beinen stehen und nicht abhängig sind von Männern. Ja, also die Lösung, die sie finden, kann man natürlich sagen, das ist keine gute Lösung sozusagen, die Männer dann umzubringen, aber sozusagen sich nicht zufrieden zu geben oder sich schlecht behandeln zu lassen oder naja, tatsächlich für sich einzustehen. Also ich glaube, das könnte man ganz gut aus dem Film rausnehmen, dass man eben nicht von jemand anderem abhängig sein muss, sondern sein Leben halt selbst in die Hand nimmt und auf seine Bedürfnisse auch achtet. Und wenn man merkt, das passt nicht so, dass man dann eben auch nicht in der Situation bleiben muss, sondern eben sich ernst nimmt selbst.
Ich bin gerade ziemlich unentschlossen. Ich finde so besonders stark und unabhängig. Ich weiß nicht, fand ich die Frauen jetzt vielleicht nicht unbedingt, gerade auch Peggy nicht, die ja dann zum Beispiel trotzdem dem Thomas auch immer wieder Geld gegeben hat oder sich immer wieder um ihn gekümmert hat, ihm die Brötchen geschmiert hat oder ob sie ihm vielleicht auch die Haare geföhnt hat. Ich weiß nicht, ob sie das war oder eine von den anderen. Und Isolde, die sich dann ja auch eigentlich befreien wollte und dann von der Christine eingesperrt wurde sozusagen und ja auch vorher doll geschlagen wurde und sich da ja auch einfach nicht so, ja, einfach aus diesem Quartett, ja, nicht einfach so rausnehmen konnte, sondern dass es auch Konsequenzen hatte. Also ich hatte eher das Gefühl, es wurde Männer-Frauen-Verhalten wurde irgendwie umgedreht und dann aber in eine überspitzte Art und Weise. Also Frauen oder andere Menschen werden nicht geghostet, also so nach dem Sinne, ich nutze jetzt nicht nur einfach die Frauen für Sex aus, sondern es wird einfach mal umgedreht, ich nutze die Männer für Sex aus und dann töte ich sie halt auch noch hinterher. Genau, und also ich dachte mir, wenn ich gerne eine Frau sehen möchte, wo ich denke, wow, so will ich auch sein, die ist unabhängig, die macht ihr eigenes Ding und sie lässt sich von niemandem was sagen, ich habe da eine absolute Favoritin, für mich ist das Wonder Woman, wirklich, geht über nichts, die finde ich toll, die macht wirklich ihr eigenes Ding die ganze Zeit, vor allem also jetzt in den beiden neuen Filmen im Comic kommt es immer drauf an, ja, also da gehen die Emotionen mit, da denke ich mir, das will ich auch, aber in dem Film,
Genau, ich denke auch, dass die das so ein bisschen dieses Experiment mit dieser männermordenden Frauen-WG, dass es halt nur geht, wenn man das so emotionslos, wie der Film uns das präsentiert, auch lebt oder so. Ne? Also das ist ja wirklich, dadurch, dass da keine Emotionen drin sind, haben wir ja auch diese Distanz zu den ganzen Sachen und wir denken eher drüber nach, als dass wir es fühlen. Und das macht aber dieses Cringige in dem Film. So, oft da sitzt und denkst du, das ist irgendwie komisch. So alles. Und ich denke mal auch, dass dann so diese Message von der taffen Frau vielleicht eben auch ein bisschen verloren geht dadurch. Weil die halt so unterkühlt sind. Keine Ahnung. Ich finde das auch alles ein bisschen cringig. Aber man muss halt zugute halten, dass es halt probiert wurde. Und es war, ich habe jetzt irgendwie auch nicht den Einblick, wie viele Filme vorher schon Frauen-WGs gezeigt haben oder sich emanzipierende Frauen, die so zusammenleben. Weiß ich nicht, ob es das überhaupt schon gab im deutschen Film. Aber das ist ja doch was dieser Film hier versucht, auch anders zu machen. Und eben das Cringige steckt ja auch in der Inszenierung, nicht nur in der Story, sondern eben auch mit diesen langstehenden Bildern. Genau, wo ich dann halt auch zum Beispiel eben an den Film Toni Erdmann denken musste von Maren Ade, die das ja auch ausreizt bis zum geht nicht mehr, diese komischen, cringigen Momente, die dann halt, wenn man die aushält und wir als Zuschauer mit den Figuren aushalten, dann ja auch irgendwas mit uns machen. Und wenn es halt nur dieses Unwohlgefühl ist und über dieses Unwohlgefühl, was ja dann doch ein Gefühl ist, wir dann halt nachdenken, ja, was ist denn, läuft denn da eigentlich falsch zwischen den Männern und Frauen?
Ich muss gerade dran denken, ich glaube, was mich sehr interessieren würde, wäre die Grundidee des Filmes mit vier Frauen, die in so einer Art Kommune zusammenleben. Mhm. Und dieses Prinzip von, nach so und so vielen Tagen müssen die Männer getötet werden, nicht, dass man sich aus Versehen in die verliebt oder so. Das nochmal in einer ähnlichen Handlung, aber deutlich besseren Dialogen, mit guten SchauspielerInnen und mit mehr Budget im Sinne von, um bessere Special Effects beispielsweise bei eventuell vorkommenden Schussszenen einzusetzen. Diese Umsetzung, Das würde ich ins Kino gehen. Einfach um zu gucken, wie das wäre. So, einfach das gleiche Prinzip, aber nochmal in gut. Quasi.
Okay. Habt ihr noch was Wichtiges zum Ende? Dann schließe ich sehr gerne mit einem sehr schönen Bild in diesem Film. Der kam am Anfang und am Ende nochmal. Der Käfer, wie er in den Starnberger See hineinfährt. Ein sehr schönes Bild. Allein dafür hat es sich schon gelohnt, den Film zu schauen. Also guckt ruhig mal rein, Rote Sonne von Rudolf Thoma kann man schon mal machen, um ein bisschen was über die deutsche Filmgeschichte zu erfahren. Wir hören uns wieder in 4 oder 5 Wochen und schauen dann als nächstes Solo Sunny, ein nicht BRD-Film, sondern DDR-Film und gucken mal, was da vielleicht anders ist oder so. Genau, hat wieder Spaß gemacht mit euch. Dankeschön.
Tschüssi.
Tschüss.